Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian und ich begrüße heute wieder meinen österreichischen Serie A-Fachmann René Steinhuber.
Wie geht's dir? Ciao, hallo.
Geht's dir
sehr
gut?
Sehr gut, danke, danke.
Perfekt, das freut mich zu hören. Und René ist gut drauf, wie man merkt, denn wir haben heute einen neuen Gast im Podcast, den wir begrüßen dürfen. Und zwar handelt es sich um Christoph Mick, auch aus Österreich, ein Interista schon seit 20 Jahren. Er ist mit von der Partie und wir freuen uns heute auf seine Expertise. Wie geht's dir, Christoph?
Ausgezeichnet. Hallo Sascha, hallo René, hallo liebe Serie A-Freunde.
Perfekt. Die Tifosi freuen sich alle auf dich. Endlich mal ein Nerazzurro im Podcast, wie es ja auch schon teilweise verlangt worden ist von uns, dass wir auch mal Fachleute von anderen Vereinen befragen. Und heute geht das Ganze los. Wir wollen auch in den nächsten Folgen mal von anderen Teams noch Fachleute befragen und von daher könnt ihr euch in Zukunft darauf freuen, dass das öfters zustande kommt. Also Christoph, du bist der Erste. Freust du dich?
Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und finde das auch schon längst überflüssig, dass ihr Experten von anderen Teams einladet.
Alles klar. <Hä? lacht> Dann wollen wir loslegen und ja, die Serie A war an diesem Wochenende wieder extrem langweilig. Ja, sie haben gesagt, die Serie A ist sehr langweilig, nur taktisches Geplänkel haben sie gesagt, wenig ja. Tore haben sie gesagt.
Immer 0 zu 0.
Immer 0 zu 0, immer dasselbe Geschiebe und ich glaube, Atalanta und die Roma haben sie mal wieder eines Besseren belehrt. 6 Tore in einem Spiel, traumhafter und variabler Angriffs- und Konterfußball, in dem jeder Tifoso wohl voll auf seine Kosten gekommen ist. Und zwar ging das Spiel 3:3 aus in einer total verrückten Partie, in der Atalanta das absolut spielbestimmende Team war und die Roma einfach eiskalt nach Kontern zuschlug. In Hälfte 1 ging die Roma nach 3 wunderschönen Kontern in Front. Besonders erwähnenswert dabei, dass Edin Dzeko nach dem 6. Oktober erstmals wieder in der Liga getroffen hat und das gleich doppelt. Da sind euch wahrscheinlich auch die Schuppen von den Augen gefallen, als ihr das gesehen habt, oder?
Ja, jetzt fehlt ihm nur noch ein Tor auf den Innenverteidiger von Bergamo Mancini. Gratuliere.
Ich denke, die wenigsten hätten ihr Geld auf einen Doppelpack Dzeko gesetzt.
Ja, das ist richtig. Aber lustige Anekdote am Rande. Der Monchi soll 25 Millionen geboten haben für eben diesen Mancini, um ihn zur Roma zu holen. Er hat wahrscheinlich den Torjäger Qualitäten gesehen und hat gedacht, den muss ich im Team haben, ne?
Ja, habe ich schon gelesen. Soll angeblich sogar gute Chancen haben. Ja, wir haben ihn ja, wir haben vermutet, er wird vielleicht eher durch seine Vorliege zu den Nero Azzurri und durch sein Materazzi-Tattoo eher zu Inter irgendwann mal gehen, aber die haben auch nicht unbedingt die Notwendigkeit in der Innenverteidigung etwas zu machen, aber Mancini, glaube ich, ist ein bevorzugter Wechsel, wäre zu Inter gewesen, aber das haben wir schon öfter gehabt, ne, dass Spieler, die eine gewisse Mannschaft bevorzugen, dann aber nie für die spielen oder spielen werden.
Das ist richtig. Lass uns doch mal auf das 0:1 aus Sicht Atalantas eingehen. Denn in der Situation flankt Kolarov aus dem linken Halbfeld und Zaniolo lässt den Ball tödlich mit der Brust in den Lauf von Dzeko abtropfen. Der braucht aus wenigen Metern nur noch einzuschieben. Die Atalanta-Defensive war komplett auf Zaniolo fixiert. Keiner hatte Dzeko auf dem Radar. René, wie hast du diese Szene gesehen?
Ja, vorab muss man sehen, dass man wieder mit dieser Szene die ganze Klasse von Zaniolo sieht. Diese Spielintelligenz, dass er da Dzeko schon wahrnimmt, seinen Laufweg sieht. Die Flanke ist geschlagen und er versucht gar nicht, den Ball zu verarbeiten, sondern nimmt ihn mit der Brust und spielt ihn dann in den Lauf von Dzeko rein. Also das ist schon ganz eine besondere technische Fähigkeit, ihn auch mit der Brust so weiterzuleiten und quasi einen tödlichen Pass mit der Brust zu spielen. Aber man muss auch sagen, Castagna muss Zaniolo da eigentlich schon stören. Er ist relativ dicht dran. und schaut da ein bisschen von hinten zu, beobachtet die ganze Szene. Und Zaniolo hat trotzdem eine Menge Zeit. Der Ball ist eigentlich relativ hoch geschlagen, also er ist nicht richtig hart in die Mitte, er ist eigentlich lange unterwegs und eigentlich wäre da schon genug Zeit, sich ein bisschen besser zu postieren. Und dann nach der abgegebenen Ball vor der Brust, muss man auch sagen, steht die Innenverteidigung von Bergamo auch nicht optimal. Also da ist das Stellungsspiel nicht optimal gewählt, aber prinzipiell muss man auch sagen, es war von der Roma sehr gut und von Bergamo waren da doch, wäre es auf jeden Fall trotzdem zu verhindern gewesen, diese Szene.
Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch ganz bei dir. Zaniolo spielt wirklich mit der Brust bessere tödliche Pässe wie manch einer mit dem Fuß in dieser Szene. Und dass alle drei Innenverteidiger die Augen nur auf ihn gerichtet haben, beziehungsweise auch noch ein Castagne, der jetzt kein Innenverteidiger ist, aber keiner hat Dzeko auf dem Radar und das darf einfach nicht sein in dieser Szene. Daher das 0-1 absolut gerechtfertigt, weil Atalanta einfach im Tiefschlaf war in dieser Szene. Dann wollen wir schon zum 0-2 kommen. 0-2, wieder ein Konter der Roma. Toller Pass von Sonzi in die Tiefe auf Dzeko. Und dieser wird zwar gestellt von Toloi, aber dadurch, dass Berisha aus dem Tor rauskommt, kann Dzeko den Ball einnetzen. Deiner Meinung nach ein Tormannfehler, René, oder hat er sich richtig verhalten?
Puh, also Tormannfehler ist jetzt für mich schwer zu sagen. Also ich finde prinzipiell vorher schon von Toloi, ich finde Toloi hat da eher die Aufgabe, Dzeko schon früher zu stellen. Wenn ich merke, ich habe Geschwindigkeitsprobleme mit dem Stürmer, dann muss ich mich anders postieren. Also ich kann mich dann auf kein Laufduell einlassen. Er steht meiner Meinung nach zu weit weg und er ist kurz anfangs schon auf gleicher Höhe und dann muss er halt den Körper reinstellen. Dann muss er ihn spüren lassen, ich bin da. Er muss ihm zeigen, da ist noch jemand. Und bei Toloi war es ein bisschen so, wie wenn er so begleitservice-mäßig nebenher joggt. So ein bisschen ist mir das. Ja, also das war nicht Fisch und nicht Fleisch. Und dann war es, ich muss ein bisschen sagen, man muss ja die Bergamo-Verteidigung ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, sie hatten einfach noch Dzeko der letzten Wochen ein bisschen in Erinnerung. Und der hatte so das Hydrantenspiel. Also er steht halt ein bisschen drauf und macht eigentlich sowieso kein Tor. Ja, und dieses Mal hat er eigentlich wieder gestochen, so wie wir Dzeko eigentlich kennen in einer großartigen Manier. Also er lässt da im Vollsprint dann Berisha schlecht aussehen. Ja, natürlich, der kann natürlich drinnen stehen bleiben. Ja, ich würde schon sagen, zu 30% gehört es dem Berisha, 40% in Toloi und die anderen 30, muss man sagen, hat er schön abgeschlossen. Okay. Edin Dzeko und ja. Aber man muss auch sagen, wie schnell das Mittelfeld überbrückt war von Bergamo. Sie sind hoch angelaufen, ein Pass in die Mittelfeldzentrale und Sonsi schafft es mit zwei Ballkontakten, einen schönen Ball in die Spitze zu spielen. Das war eine tolle Aktion vom zentralen Mittelfeldspieler. Also.
Von Sonsi, ja. Da hat der französische Nationalspieler wirklich genau die richtige Lücke gefunden. Und der Laufweg von Dzeko war halt auch genial, muss man sagen. Ne? Weil du kannst den Stürmer auch nur so anspielen, wie er läuft. Und der Laufweg war super. Ich finde die Szene auch wirklich strittig. Man kann da wirklich diskutieren. Weil du sagst zwar Begleitservice, ne? Andernfalls kann man halt auch irgendwo sagen, ja, bleibt der Berisha im Kasten. Dann wird es schwer für Dzeko, wenn er Toloi noch neben sich hat, da ein Tor aus dem Winkel zu erzielen. Das ist halt schon eine strittige Szene. Ne?
Normalerweise muss da der Torhüter Signal an den Innenverteidiger abgeben.
Das war übrigens auch Toloi, der Dzeko beim 1-0 durchlaufen ließ. Da war auch Toloi für Dzeko verantwortlich und ließ ihn durchlaufen. Also war bis dorthin nicht der glücklichste Auftritt.
Ja, bis dahin, wohlgemerkt.
Bis dahin.
Richtig. Ja, dann wollen wir auch schon zum 0-3 kommen und ja, wen überrascht, wieder ein Konter der Roma nach Ballverlust von Zapata, der am eigenen 16er da etwas aggressiv abgeräumt wird. War das für euch ein Foul in der Szene?
Ich bin beim Schiedsrichter, man kann es laufen lassen. Man könnte es vielleicht anders entscheiden, aber das ist wirklich eine schwierige Entscheidung gewesen und im Endeffekt kann man so und so drüber diskutieren. Also, wie gesagt, ich bin beim Schiedsrichter.
Okay, ja, ich sehe es eigentlich genauso in meinen Augen, was auch kein Foul kann man weiterlaufen lassen. Auf jeden Fall nach dem Ballverlust Zapatas kontert die Roma ein drittes Mal per Excellence. Den finalen Pass schlägt wieder mal der geniale Zaniolo, wer sonst, von der rechten Außenbahn über die ganze Defensive auf den Linksaußen El Shaarawy und der bleibt eiskalt und erzielt das siebte Saisontor.
Naja, was du schon gesagt hast, natürlich der Pass von Saniolo, die Übersicht wieder wie beim ersten Tor ähnlich, hat sofort gesehen, wo ist der freie Mann, wo muss der Ball hin. Du hast auch die Frage, wo ist der Verteidiger, der für El Shaarawy zuständig ist. Alles hat sich auf die Mitte konzentriert von Bergamo. Mhm. Alle sind ins Zentrum gelaufen. Der Blick auf den Ballführenden und Shaarawy steht dann ja komplett alleine. Also da war eigentlich auf El Shaarawys Seite im Umkreis von vielen Metern kein Spieler von Bergamo.
Ja, das stimmt.
Also war die Ordnung überhaupt nicht da, nach dem sehr guten Konter wieder von Rom, muss man auch sagen.
Ja, das war wirklich wieder eiskalt ausgespielt. Und ja, auch der Pharao, ja, siebtes Saisontor, der, ich muss sagen, also überrascht mich diese Saison.
Ja, wir haben anfänglich im Herbst schon über ihn gesprochen. Da hatte er sehr gute Phase.
Ja.
Jetzt war er kurzzeitig wieder mal ein bisschen rausgerutscht, so bei den Leistungsträgern, aber jetzt ist er wieder on fire.
Absolut. Ja, und dann kommt es, wie es kommen musste. Denn auch wenn wir gerade die Tore analysieren und wir nur von der Roma sprechen, Atalanta hat eigentlich das ganze Spiel über Powerfußball gespielt. Ne? Auch wenn die Roma 3-0 in Führung gegangen ist. Und dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit kam dann endlich mal eine verdiente Szene für Atalanta. Und zwar waren es Iličić und Gomez, die die Roma-Abwehr mit Hacke, Spitze 1-2-3 ein wenig genaht haben. Und dann war es der kleine Gaucho, der auf rechts durch ist und eine gefühlvolle Flanke auf den Kopf von Timothy Castagne gebracht hat, der dann erfolgreich einnickt. In dieser Szene sah Karstorp auch nicht gerade glücklich aus, denn er hat das entscheidende Luftduell gegen den 23-jährigen Belgier verloren. Wie habt ihr die Szene gesehen?
Genau wie du, im Endeffekt. Ja. Hm. Ich würde nicht mal sagen, er hat es verloren. Er ist gar nicht in das Duell gegangen. Er ist eigentlich nicht hochgesprungen. Karstorp ist stehen geblieben. Ja. Castagne ist ihn einfach übersprungen. Castagne ist ja nicht groß. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist, aber er ist sicher kein Kopfballungeheuer. Und hat aus ganz kurzer Distanz. Der Tormann hatte keine Chance. Natürlich eigentlich leichtes Spiel. Und im Vorfeld das Gewühl vor dem Strafraum, vor Romas Strafraum. Der Ball geht dann auch glücklich durch, muss man sagen. Die Flanke von Gomez war sehr, sehr schön, sehr, sehr gut getimed. Und ja, wie gesagt, ich sehe hier auch ganz klar, wie du schon gesagt hast, den Fehler dann bei Castorp letztendlich.
Ja, ich fand auch die Roma-Abwehr, gerade bei dem Hacketrick von Iličić auf Gomez, war ja super gemacht, aber darf eigentlich nicht passieren, wenn eigentlich fast die ganze Defensive im eigenen 16er ist, dass sowas zustande kommt. Ne?
Ja, das haben wir schon die ganze Saison bei der Roma. Diese defensiven Patzer, diese defensive Schwachstelle. Ja, auch die eigentlich gestandenen Spieler in der Defensive immer wieder für Fehler gut. Aber wir werden dann später auch noch darauf eingehen. Auch Kolarov teilweise in der Defensive nicht so stark. Manolas, Fazio ohnehin ein Schatten seiner selbst in der heurigen Saison. Also die Roma hat vor allem die größten Probleme defensiv und auch kein Wunder, dass Monchi jetzt interessiert ist an den einen oder anderen Innenverteidiger.
Ja, das kann man verstehen, wenn man sich das Ganze anschaut. Ne? Ja, und dann ging es in die Halbzeit und da scheint Giampiero Gasperini nochmal die richtigen Worte gefunden zu haben, seine Mann motiviert haben und Atalanta kam raus und spielte weiter diesen Powerfußball. Während die Roma kaum noch für Entlastung sorgen konnte. Und in der 59. Minute war es dann soweit. Und zwar war es wieder Kapitän Papu Gomez, der den Ball aus dem Halbfeld auf den einlaufenden Innenverteidiger Toloi flankt. Und deswegen hat der Christoph auch eben gesagt, bis dahin. Und dann war es eben der Brasilianer, welcher ins kurze Eck abschließt und das 2-3 markierte. René, wer sah für dich in dieser Szene bei der Roma nicht so gut aus?
Ja, also ich finde jetzt prinzipiell, das ist kaum zu verteidigen. Also man müsste vielleicht Papu Gomez schon an der Flanke hindern, aber wie der aufsteigt im 16er mit dieser Wucht, mit dieser physischen Stärke, also ich finde jetzt echt, man kann Manolas da jetzt keinen Fehler zusprechen, es ist zu stark. Also es ist da in einer Megakopfballmanier steigt er da hoch und das ist wirklich kaum zu verteidigen. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass man da Manolas jetzt unbedingt einen Fehler angreifen kann. Also ich würde sagen, vielleicht muss man die Flanke verhindern. Man weiß ja, wie gefährlich Papu Gomez und wie viele Assists der heuer schon hat und prinzipiell immer. Also Papu Gomez ist immer ein Unruheherd und da muss man halt schon vorher aufpassen. Der kann immer einen tödlichen Passspiel, immer eine gefährliche Flanke bringen und dass man vielleicht Papu Gomez schon viel früher stört,
Ja.
dass er gar nicht die Zeit hat, um aufzusehen und den freien Mann in der Mitte zu erkennen. Aber Manolo hat meiner Meinung nach nicht unbedingt einen Fehler gemacht. Also sehr schwer zu verteidigen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also das Timing war wirklich perfekt vom einlaufenden Toloi, da kannst du wirklich nichts machen. Selbst ein Manolas ist nicht, der eigentlich ein sehr guter Verteidiger ist. Ja, dann war das 2-3 gefallen und dann wurde es richtig dramatisch, denn in der 70. holt Iličić einen Elfer raus und ja, Zapata ballert die Pille gefühlt 10 Meter übers Tor. Da war das Stadion erstmal still und alle haben sich gedacht, was war das denn? Aber ein Zapata wäre nicht Zapata, wenn ein Zapata nicht Zapata wäre. Denn eine Minute später, nur eine Minute später, war es wieder mal der agile Iličić, der den Ball auf die Nummer 91 von Atalanta durchsteckt. Und ihr wisst, wer die Nummer 91 hat. René, wer hat die Nummer 91 bei Atalanta?
Zapata, Zapata, Zapata,
Richtig.
Zapata.
Der den Ball an Olsen vorbei ins kurze Eck leicht abgefälscht einschießt.
Genau. So circa
Genau.
war's.
Der war ja noch abgefälscht. Das habe ich dann erst
Genau.
hinterher gesehen.
Also angefangen hat die Szene damit, dass Rom im Mittelfeld den Kopfball verloren hat. Der Ball ist dann Richtung Roma Strafraum geflogen, wo dann auch noch ein Roma Spieler drüber geschlagen hat. Dann war der Ball bei einem Bergamo-Spieler und mit zwei Pässen steht dann Zapata, wie er sonst, vor dem Tormann. Der Winkel war sehr spitz. Zapata hat aber einfach instinktiv abgeschlossen. Und in der Form, die er momentan hat, wird der Ball natürlich auch noch abgefälscht und konnte so dann reingehen.
Ja, da passt der Kampf von Iličić in der Situation. Und
Genau.
genau, was halt noch dazu kam, war, dass Ivan Marcano für den fehlenden Kolarov rausrücken musste aus dem Zentrum. Da Marcano ja der Innenverteidiger ist und eigentlich im Zentrum ist, Kolarov war nicht da, dann geht er nach links. Dadurch entsteht ein Riesenloch im Zentrum und genau da ist dieser Zapata, dieses Schlitzohr reingestoßen. Ja, und weder Kolarov noch Nzonzi schließen die Lücke schnell genug und dadurch kam es dann dazu, dass der Kolumbianer sein 15. Saisontor erzielen kann. Und ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass der Zapata alleine seit Dezember mehr Tore gemacht hat wie Juve und Neapel als komplette Mannschaft.
Ja,
Das ist ja wohl der Hit, oder?
das ist der Wahnsinn, ja.
Das hätte
Ja,
ich ja nicht gedacht.
in den letzten 9 Spielen hat er ja 14 Tore erzielt. Also am Anfang von der Saison hat er ja nicht mal getroffen und jetzt ist ja unfassbar on fire. Also das ist ja nicht mehr in Worte zu fassen, wie stark das der Zapata und welchen Lauf, in welchem Flow der sich aktuell befindet. Ich meine, wir sagen sehr Woche für Woche bei uns im Podcast, aber es muss einfach erwähnt werden, wie stark das er ist.
Ja, auch seine Mentalität. Du musst dir vorstellen, der Typ hat einfach 60 Sekunden vorher noch einen Elfmeter in den Bergamo-Himmel geballert. Und dann kommt er so zurück nach einer Minute und macht direkt das Tor. Wo andere vielleicht den Kopf hängen lassen, ne?
Ja,
Also wirklich.
ein Gewinnertyp.
Ja, ist echt so.
Beeindruckend, was der liefert.
Ja, und nach dem 3 zu 3 hatte Atalanta immer noch gute Möglichkeiten gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber gerade Iličić, so genial er auch war, so viele Chancen hat er auch liegen lassen in diesem Spiel. Also war sehr, sehr schluderisch. Daher ging das Spiel am Ende für die Roma glücklich, muss man sagen, mit 3 zu 3 aus. Und in der anschließenden Pressekonferenz monierte Roma-Coach Eusebio Di Francesco die mentale Stärke des Teams und zeigte absolutes Unverständnis für die Attitüde seiner Mannen. René, sind die Giallorossi vielleicht einfach zu jung, um mental reifer aufzutreten, oder fehlt der Mannschaft einfach nur die richtigen Leader-Typen?
Ja, die Balance, die Mischung wäre prinzipiell gut. Aber ihnen, wie du es gerade gesagt hast, fehlen eindeutig die Leader-Typen und die Führungsspieler. Daniele De Rossi fehlt jetzt schon einige Wochen. Der wäre so ein Leader-Typ. Jetzt ist er auf der Bank gesessen. Ich denke, in ein, zwei Wochen wird er auch wieder in der Stammelf spielen. Und das ist genau so ein Mann, wie ihn die Roma braucht. Und sie bräuchten aber da zwei, drei von der Sorte. Denn die eigentlichen Kräfte oder die Führungsspieler, auch wie es ein Manolas ist, Auf die können sie sich aktuell nicht verlassen, weil die auch nicht liefern. Und mir fehlen da eindeutig die Leader-Typen in so schwierigen Spielen, wo sie Charakter zeigen müssen. Da fällt die Roma dann einfach zurück. Und es ist klar, auch mit der unfassbaren Qualität, wie es ein Saniolo hat, aber das ist natürlich noch kein Führungsspieler, der kann keine Mannschaft anführen, der kann sie nicht leiten, genauso wie ein Pellegrini nicht oder ein Cristante. Also die sind gut, aber sie können natürlicherweise noch keine Führungsaufgaben übernehmen. Und das ist für mich auch der große Schwachpunkt bei der Roma.
Sehe ich genauso. Da fehlt noch so der adäquate Ersatz für Nainggolan, finde ich, ne?
Ja.
Das irgendwie, also ich traue mich schon gar nicht mehr, Nzonzi zu sagen,
Ja, oder auch Strootman war eigentlich ein Leader-Typ
ne?
und den haben sie ebenfalls
Droht man auch.
verloren. Also sie haben schon viele, auch Alisson war ein mächtiger Charakter, der gestrahlt hat auf die anderen Leute und der den Druck weggenommen hat von ihnen. Und ja, da sind ihnen sehr, sehr viele weggebrochen.
Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Atalanta-Roma-Kiste zu. Atalanta nun auf 7, die Roma auf 5.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Spiel, weswegen wir den Christoph hier im Podcast haben. Und zwar gehen wir an das Spiel Torino gegen Inter. Und zwar schlug der Toro den Tabellendritten der Serie A verdient mit 1 zu 0, dank der abgefälschten, ja, wie soll man es nennen, Kopfball-Bogenlampe von Innenverteidiger Armando Izzo. Die Granata waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und ließen gegen die Nerazzurri in der Defensive kaum etwas zu. Inter bei eigenem Ballbesitz erschreckend schwach und einfallslos und zeigte sich über die kompletten 90 Minuten am Ball komplett überfordert. Jetzt kann man sagen, nach dem glanzlosen Remis gegen Sassuolo nun wieder eine enttäuschende Performance. Christoph, du als Nerazzurro, was denkst du, was fehlt Inter aktuell?
Das ist eine gute Frage, Sascha,
Ja.
die natürlich sehr umfangreich zu beantworten ist. Aber ich werde jetzt versuchen, das auf ein paar wesentliche Punkte zu reduzieren. Also grundsätzlich ist es ja bei uns Tradition geworden, dass wir in der Rückrunde und im Frühjahr einbrechen.
Ja.
Warum genau das so ist, das wird wahrscheinlich keiner wirklich beantworten können. Das ist jetzt auch nicht der Grund, warum wir schlecht spielen. Es ist nur schon seit längeren Jahren so, dass wir eigentlich eine gute, brauchbare Hinrunde spielen, teilweise ganz vorne dabei sind und in der Rückrunde einbrechen. Was uns aktuell fehlt, oder was generell der Mannschaft fehlt, ist meiner Meinung nach Punkt 1, wir haben einfach keine kreativen Mittelfeldspieler. Wir schaffen es nicht seit Jahren, dass wir wirklich kreative Leute für das Mittelfeld bekommen und so einfach auch mal ein Spiel aufziehen können, das nicht immer zwangsläufig über die Flügel läuft. Unser Spiel ist einfach leicht auszurechnen, weil wir in der Mitte, wir strahlen keine Gefahr aus. so geht das Spiel natürlich dann immer auf die Flügel raus. Und das ist für den Gegner, die können sich dann natürlich darauf einstellen. Mhm. Vorne Icardi, alles rein auf Icardi. Und wenn uns das nicht gelingt, wenn wir da nicht durchkommen, dann sind wir eigentlich ziemlich mit dem Latein am Ende. Mhm. Also das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Mhm. Was noch ein wesentlicher Punkt sicher jetzt auch ist, das, was mitspielt, ist die Unruhe im Umfeld natürlich mit den Vertragsverlängerungen einiger Leistungsträger, Skriniar, vor allem Icardi natürlich, weil da sehr viel medial, vor allem von seiner sogenannten Beraterin, sehr viel medial inszeniert wird, mhm. was dem Team sicher nicht gut tut und was vor allem Mauro sicher gar nicht gut tut, ja. weil er die letzten Spiele eigentlich, mal davon abgesehen, dass er nicht trifft, er ist einfach nicht am Platz. Aber die, ja. er ist wirklich nicht am Platz.
Ja.
Und ja, wenn uns natürlich so ein Spieler dann auch nicht in Bestform ist, dann kommt das auch noch dazu. Ja. Was sicher auch ein Punkt ist zurzeit, dass viele unserer Leistungsträger natürlich absolut auch nicht in Form sind. Nainggolan, den wir geholt hätten, eben genau um unser Spiel aus dem Mittelfeld gefährlicher zu machen, spielt eine schwach, ist vielleicht sogar noch harmlos ausgedrückt, aber ich sage mal eine schwache Saison. Mhm. Dann war natürlich rund um ihn auch der Wirbel mit diversen Aussagen, wo man nicht weiß, ob es tatsächlich von ihm gekommen ist oder nicht, aber es hat auch seiner Person sicher nicht gut getan. Dann mhm. ist ein Perisic das gesamte Jahr komplett, eigentlich die gesamte Saison nicht in Form. Mhm. Was vielleicht auch noch mit der Weltmeisterschaft zu tun hat, nur ist Perisic bei uns auch immer ein absoluter Leistungsträger gewesen.
Denkst du vielleicht auch, dass er eventuell abwanderungswillig ist, da er auch schon mit anderen Clubs immer wieder in Verbindung gebracht wird?
Ja, das ist definitiv so. Also das wurde jetzt auch von Marotta bestätigt, dass er eine Anfrage quasi an den Verein gemacht hat, dass sie ihn mhm. auf die Transferliste setzen. Mhm. Und ich denke, dass das für ihn auch jetzt der richtige Zeitpunkt wäre und auch für einen Verein, dass man sich trennt, weil es hat so sicher keinen Sinn mehr. In dieser ja. Form ist Perisic für uns absolut keine Hilfe. Mhm. Und wenn er weg will, wenn er sich verändern will, dann bringt es auch nichts mehr, ihn jetzt zu halten. Also da bin ich dafür, dass man ihn abgibt. Obwohl ich den Spieler sehr schätze, wenn er in Form ist, ist er absolut, also sicher einer der besten Flügelspieler der Serie A.
Ja.
Er war auch in den letzten Jahren immer sehr unkonstant, also meistens eine Saisonhälfte stark, meistens die erste Saisonhälfte. Dann hat er meistens eine längere Pause, sage ich jetzt mal, wo er wirklich nicht viel gezeigt hat. Mhm. Und jetzt nach der WM scheint es so, dass er einfach, er findet seine Form überhaupt nicht.
Aber das zieht sich auch wie ein roter Faden eigentlich durch die ganze Karriere von Ivan Perisic. Er war, egal bei welchem Verein er war nie konstant. Er war nie konstant. Er hat dann eine gute Saison gehabt und danach war er wieder, ist er in so ein Loch gefallen. Also ich habe den ja schon lange auf dem Schirm und wie du halte ich auch sehr viel von ihm. Aber diese enormen Qualitäten, die er hat, schafft er nicht über mehrere Saisons hinaus abzurufen.
Ja, komplett richtig. Er schafft es eigentlich. Seitdem er bei Inter ist, hat er es noch nicht mal geschafft, eine Saison konstant auf hohem Niveau zu spielen. Also er hatte, wie gesagt, ja. immer sehr, sehr starke Phasen. Ich kann mich erinnern an eine Hinrunde mit, ich glaube, fast 10 Toren. Mhm. Und in der Rückrunde hat er dann nur ein Tor oder zwei Tore gemacht. Also er hatte wirklich enorme Leistungsschwankungen, aber ein Perisic in Hochform ist für einen Verein wie Inter unersetzlich. Aber wie gesagt, diese Hochform haben wir heuer überhaupt noch nicht gesehen von ihm, bis auf wenige Spiele, wo er stark war, aber das ist zu wenig.
Und denkst du, er hat ein hohes Standing im Verein, bei den Spielern, also geht da jetzt quasi ein im Verein oder in der Mannschaft ein Spieler weg, der den anderen Spielern wehtut, also ist es, kann das ein schlechtes Zeichen sein an die Mitspieler, dass du glaubst, sie denken sich, ja, mit Perisic geht einer unserer Besten, auch wenn er gerade nicht in Form war, dass das ein bisschen ein negativer Aspekt ist, wenn so ein Spieler quasi gehen wird, jetzt unterm Jahr? Oder denkst du, können die das locker wegstecken, wenn ein adäquater Ersatz kommt und sie sagen dann, ja, okay, jetzt haben wir dafür den oder diesen oder jenen geholt?
Also Perisic hat definitiv ein sehr hohes Standing beim Trainer. Bei den Mitspielern, es gab mal Gerüchte, dass Perisic mit Icardi kein so gutes Verhältnis hatte. Also da gab es mal was. Was da genau dran ist, ist von außen immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Und da möchte ich mich nicht wirklich drauf einlassen, weil ich das nicht sagen kann von außen. Wie gesagt, bei Spalletti hat er ein sehr hohes Standing. Der hat ihn auch daran gehindert, dass er vor der Saison schon zu Manchester gegangen ist. Da war er sehr knapp an einem Transfer. Und wäre Spalletti nicht gewesen, hat Perisic selbst gesagt, dann wäre er wahrscheinlich zu Mourinho gegangen zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Welches Signal das auf die Mannschaft hat, das ist natürlich immer, wenn ein Topspieler weggeht von einem Verein, ist es nie ein gutes Zeichen an die restlichen Spieler. Außer man kann, wie du vorher gesagt hast, einen Ersatz holen, wo man sagt, der ist gleichwertig oder sogar höher einzustufen. Aber natürlich ist es immer schlecht, wenn, sage ich mal, hochkarätige Spieler, und dazu zählt Perisic immer noch, auch wenn er jetzt gerade diese Saison nichts liefert, aber vom Namen her, vom Prestige her, ist er immer sicher noch einer der Top-Spieler bei Inter.
Ja. Gut, Christoph, dann wollen wir auf einen weiteren Aspekt eingehen, und zwar wird Spalletti in Italien ja als Lo Specchio bezeichnet, was so viel wie der Spiegel heißt. Und dieser Spitzname resultiert daraus, dass er gegen wichtige Gegner oder entscheidenden Partien gerne die Formation des Gegners spiegelt. Und jetzt hat er sich gegen Walter Mazzaris Torino gedacht, dass er das ja eher unerprobte 3-5-2 anwendet. Und ja, bei der 1-0-Niederlage ist da seine Rechnung nicht ganz aufgegangen. War es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung, auf das ja eher unerprobte System umzustellen?
Also meiner Meinung nach war es nicht die richtige Entscheidung. Es wurde von vielen Fans gefordert, also in diversen Foren und Gruppen haben die Fans schon länger verlangt, auf das 3-5-2 umzustellen, vor allem auch, weil viele Martinez und Icardi zusammen sehen wollten auf dem Platz.
Ja.
Nur mit unseren Spielern, die wir zurzeit verfügbar haben, können wir das System einfach nicht spielen. Mhm. Man braucht dazu einfach ganz andere Außenbahnspieler. Ein D'Ambrosio in einem 3-5-2, das ist eigentlich vorprogrammiert, dass der schlecht ausschaut. Da kann der Spieler gar nichts dafür, sage ich jetzt mal, weil er einfach nicht die Eigenschaften hat, in einem 3-5-2 zu spielen. Das ist das Gleiche, wenn ich dann D'Ambrosio ins Tor stelle und später mich darüber beschwere, dass er schlecht gehalten hat. Jetzt übertrieben gesagt, ist D'Ambrosio für dieses System nicht geeignet. Er ist ein solider Verteidiger, aber wir wissen alle, dass sein Offensivspiel schwere Probleme hat, also dass er einfach nach vorne hin
limitiert ist.
Sehr schön, Sascha, sehr schönes Wort, limitiert ist.
Ja.
Auf der anderen Seite hatten wir dann mit Dalbert einen Spieler, der eigentlich noch nie wirklich aufgezeigt hat, seitdem er bei uns ist. Ein paar Spiele gegen schwächere Gegner, vor allem hat er, sagen wir, ansprechende Leistungen geboten. Aber grundsätzlich ist das auch ein Risiko, mit einem Dalbert ein 3-5-2 zu spielen.
Ja.
Und aus dem Mittelfeld war dann wie immer eigentlich nicht viel. Vecino nach vorne hin, außer Standards mit seiner Kopfballgefahr, überhaupt keine Gefahr. Hat einen guten Schuss, hat aber auch an seiner Torgefahr etwas eingebüßt. Vor allem auch natürlich jetzt, weil er eine veränderte Position spielt gegenüber früher, wo er doch dann öfter getroffen hat. Mhm. Und João Mario ist für mich einfach nicht der offensive Mittelfeldspieler, den ein Verein wie Inter Mailand braucht. Also der ist für mich nicht stark genug.
Ganz einfach gesagt. Ich wüsste da einen für die 10. Nicolo Saniolo heißt er.
Ich wüsste da auch einen. Eigentlich haben wir natürlich geglaubt mit dem Tausch Nainggolan Saniolo. Der Tausch war es ja nicht, sondern Saniolo war ja eigentlich
eine Draufgabe
für den Nainggolan-Deal, dass wir, natürlich waren es das bewusst, auch den Fans, dass langfristig gesehen wir damit vielleicht dann irgendwann mal sagen werden, okay, in 5 Jahren hätten wir Saniolo doch behalten, wenn dann Nainggolan am Ende seiner Karriere ist.
Aber nicht in 5 Monaten.
Der ist aber jetzt schon am Ende seiner Karriere.
Genau. Wir haben bei diesem Transfer kurz- und langfristig, aktuell, sage ich jetzt natürlich, aktuell haben wir kurz- und langfristig verloren. Damit war auch nicht zum Rechnen. Ne? Nainggolan sitzt auf der Bank, der eigentlich genau diese Position, die ein João Mario spielt, einnehmen sollte und genau der Spieler sein sollte, der aus dem Mittelfeld mit seiner Schusskraft für Gefahr sorgt, der gute, gefährliche Pässe spielen kann. Ja. Aber wie gesagt, das bringt uns alles nichts, wenn er einfach nicht in Form ist. War auch viel verletzt heuer, was sicher auch eine Rolle spielt. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, war das 3-5-2 in diesem Fall sicherlich nicht die richtige Formation. Aber im Nachhinein ist es natürlich dann immer leichter zu analysieren. Mhm. Aber es ist auch vorher schon im 4-3-3 ist es auch nicht besser gelaufen. Gegen Sassuolo war das Spiel auch schwach. Wir waren zwar überlegen, hatten deutlich mehr Spielanteile, aber letztendlich muss man sagen, dass wir sehr gut bedient waren mit dem Unentschieden, weil es auch Solo deutlich gefährlicher war, vor allem im Konter.
Ja. Was denkst du, ist Balletti noch der richtige Mann für Inter Mailand?
Nein.
Oha.
Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund, dass man einen Trainer, eine Mannschaft, einen Spieler wegen ein paar schlechter Spiele jetzt kritisiert und Trainer rausruft, so wie es einige Fans am Anfang der Saison gemacht hatten, nachdem wir einen etwas holprigeren Start hatten. Dann hat sich die Mannschaft gefangen, dann hat man seine Handschrift gesehen, wir haben wirklich starke Spiele abgeliefert, vor allem auch gegen die Top-Teams. Nur, es wiederholt sich einfach immer wieder, dass man sieht, die Mannschaft kommt nicht mehr voran. Die Mannschaft und das Balletti jetzt. Und man muss ganz klar sagen, wir sind jetzt noch auf einem Champions League Platz, auf einem Qualifikationsplatz. Wir haben immer noch doch einen guten Vorsprung auf Platz
Milan? 5.
Ja. Auf Platz 5,
ach so, genau. Okay,
ja. Auf Rom.
Rom.
Mhm. Mhm. Aber wie lange sind wir dort noch? Und wenn jetzt nicht irgendetwas passiert, irgendetwas, das die Mannschaft wachrüttelt, irgendein einschneidendes Ereignis, sage ich jetzt mal, dann habe ich auch die Angst, dass wir vielleicht am Ende der Saison nicht unter den Top 4 sein könnten. Natürlich kann es auch sein, dass Balletti es jetzt noch schafft und bis am Ende die Mannschaft unter den Top 4 hält, aber wir haben doch voriges Jahr gesehen, wie knapp das war am Ende, was wir für Glück hatten, dass wir unter die Top 4 gekommen sind. Das muss man ganz ehrlich so sagen, weil das Spiel gegen Lazio, da ist einfach alles für uns gelaufen. Weil Lazio war in der ersten Hälfte oder bis weit in die zweite Hälfte hinein deutlich die gefährlichere Mannschaft. Und das war eigentlich überhaupt nicht mehr so vorherzusehen, dass wir das Spiel gewinnen in den Raum. Mhm. Und genau diese Gefahr haben wir heuer auch wieder. Wie gesagt, Spalletti hat uns sicher weitergebracht, das muss man sagen. Nur sieht man jetzt irgendwie, wir stehen. Und da wäre es jetzt ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, man wechselt jetzt den Trainer, es geht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft und wir haben den Champions League Qualifikationsplatz am Ende des Jahres und dann muss man sich sowieso die Trainerfrage stellen, wo wollen wir hin? Weil Spalletti ist meiner Meinung nach nicht ein Trainer, der ein Meisterschaftstrainer ist. Das war er bei Rom nicht, er war mit Rom immer gut vorne dabei. Das hat für die Ansprüche von Rom sicher genügt, aber sicher nicht für die Ansprüche von Inter, weil unsere Ansprüche ganz klar in Richtung Meisterschaft gehen müssen die nächsten Jahre. Mhm. Und da denke ich mir persönlich, muss man sich an Trainern orientieren, wie ein Conte ist, ein Simeone, auch ein Mourinho. Man mag von ihm halten, was man will. Na, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wir müssen Mourinho zurückholen, aber einfach einen Trainer, der wirklich auch schon gezeigt hat und bewiesen hat, dass er die Titel holen kann. Und das hat Spalletti nur in Russland mit St. Petersburg. Zu dieser Zeit hätte wahrscheinlich ziemlich jeder Trainer mit St. Petersburg die Meisterschaft gewonnen in Russland. Also das war jetzt, die Mannschaft war doch deutlich überlegen, wo Spalletti Trainer war dort.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, ich so leid es mir tut, ich mag ihn eigentlich persönlich, aber ich denke, wenn ich es entscheiden müsste, würde ich mich um einen anderen Trainer umsehen. Man muss natürlich immer sagen, wer ist verfügbar, das ist natürlich auch klar. Weil das wissen wir auch nicht. Hinter den Kulissen, wer würde jetzt Inter übernehmen?
Ja, ja, unter der Saison, während der Saison. Ja. Sicher schwierig, dass du da an Conte an Land ziehst. Waren ja einige im Herbst an ihn dran, wie es bei Milan gegrieselt hat, hat man auch gehört, Conte. Aber da hat man auch gehört, Conte wird unter dem Jahr niemand übernehmen. Also ich denke, der wird im Sommer auf jeden Fall zu irgendeinem Club wechseln, aber ob Inter jetzt Conte überzeugen könnte, wird schon schwierig, glaube ich. Also,
Simeone brauchen wir nicht reden jetzt.
Mourinho wird es vielleicht machen. Ja,
genau,
ist ein Blau-Schwarzer.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil er ist wirklich Nerazzurro durch und durch. Und um dem Verein zu helfen vielleicht, nur denke ich mir, ist Mourinho kein Trainer, der ein Feuerwehrmann ist und der sagt, das ist einfach von seinem Prestige her und seinem Selbstanspruch, glaube ich, wenn sie ihm nicht garantieren würden, dass er einen langfristigen Vertrag bekommt, würde er das, denke ich, nicht für ein halbes Jahr machen. Also, wie gesagt, er ist sicher noch sehr verbunden mit dem Verein, aber ob er sich herablassen würde, sage ich, um einen Feuerwehrmann zu spielen für eine halbe Saison, ist fraglich.
Ja. Gut, Christoph, vielen Dank für deine ehrlichen und authentischen Worte. Und ja, am liebsten würde ich jetzt noch weiter über dieses Thema reden, aber leider müssen wir zum nächsten Spiel kommen. Das platzt der Podcast wieder aus allen Nähten. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder einen Inter-Fachmann brauchen. Dann werden wir auf dich zurückkommen.
Vielen Dank. Ja, war super.
Alles klar, Jungs.
Hat mich dann sehr gefreut. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jo, danke dir. Ciao. Okay, liebe Tifosi, dann wollen wir in die erste Pause gehen. Hat ein bisschen länger gedauert diesmal. Aber ihr bekommt jetzt eure wohlverdiente Pause. Und dann geht's nach der kleinen Unterbrechung weiter mit der Partie Lazio gegen Juve. Bis gleich bei Calcio Siamo Noi auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Freunde, sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen uns dem nächsten Topspiel an diesem Spieltag zuwenden. Und zwar musste Lazio Rom im heimischen Stadio Olimpico gegen Juve ran. Aber bevor wir zum Spiel kommen, müssen wir unbedingt noch über etwas reden, was abseits des Platzes passierte. Und zwar war Juves neuer Sportdirektor Fabio Paratici in einem Restaurant essen. Soweit, so gut, denkt ihr euch. Aber der 46-jährige Italiener soll sich einen herben Bock geleistet haben, der mich persönlich ein wenig an den HSV und dessen Rucksackaffäre erinnert, René.
Unfassbar. Er hat da einen Notizzettel geschrieben, hat ihn dann anschließend schon zerrissen und entsorgt, aber ein Besucher dort dürfte ihn erkannt haben und war sie nicht zu schade, die Krümel wieder rauszusuchen und hat sie dann zusammengesteckt.
Er hat sie nicht aus dem Mülleimer geholt oder wie?
Ja, also so ist es zumindest beschrieben, ja. Er hat sie aus dem Mülleimer oder dort wurde es quasi entsorgt, so genau ist es nicht berichtet worden, aber er hat sie dann wieder rausgeholt, und hat sie dann aufeinandergelegt und hat dann, wie man das aus so CIA-Filmen sieht, und das ergibt dann wieder ein großes ganzes Bild. Und auf dem netten Notizzettel hat der Herr Paratici den ein oder anderen Spieler notiert gehabt, den er sich gerne im Sommer holen würde. Und zwar waren da keine geringeren Namen wie Saniolo. Er schreibt dann auch schon nebenan die Ablösesumme.
Die hat er auch noch eingetragen.
Ja, 40 Millionen soll der kosten.
Dann hat der Mann weiß, was er will.
Brescia-Talent Tonali hat er für 20 Millionen geplant.
Okay. Ja.
Genua-Defender Christian Romero für 20 Millionen. Der ist auch bei sehr vielen Top-Vereinen im Gespräch. Ja. Dann der Fiorentina-Star Chiesa für den Flügel wieder 50 Millionen ausgeben und dann will er noch einen jungen Burschen von von Red Bull Salzburg holen, aber das sind die Spieler von der italienischen Liga. Und dann war da noch Unklarheit, da wird mittlerweile schon wieder gemunkelt, es steht Pjanic neben Savic. Und da wird vermutet, dass es quasi Pjanic abgegeben werden soll dann für Sergej Milinkovic-Savic, aber mittlerweile gibt es schon Gerüchte, dass es sich um den Innenverteidiger Savic handeln soll. Also da wird schon wildest spekuliert und die verrücktesten Gerüchte tauchen da auf. Und ja. es war jetzt sehr interessant, weil sich dann auch gleich Monchi, der Sportdirektor der Roma, zu Wort gemeldet hat, weil natürlich einer seiner Schützlinge da auf dieser Liste unverschämterweise drauf befindet ja. und das ja das absolute Rohdiamant der Roma ist. Und er sagt, diese Liste ist absoluter Fantasy-Football und er hat ja. keine Ahnung, ob das wahr ist oder wie es zu dieser auch Summe da kommen soll, die was da Saniolo angeblich kosten ja. soll, das ist alles ein Witz, sagt er.
Ja, ja, ja.
Und er kann auch gar nicht sagen, wie viel Saniolo wert ist. Also ich für mich kann jetzt auch sagen, wenn ein 19-Jähriger wie auf dem Level von Saniolo spielt, eine gesamte Saison, und wir sehen ja, welche Ablösesummen aktuell bezahlt werden, wie ja. jetzt zum Beispiel der De Jong, der zu Ajax Amsterdam wechselt, dann wirst du für einen Saniolo vielleicht einen linken Fuß bekommen, aber einen rechten noch nicht. Also das wird vielleicht schwierig werden, aber ja. allgemein ist es natürlich ein Mega-GAU. Sowas habe ich ja, also seit ich Fußball-Fan bin, noch nie gelesen, und für mich die Highlight des Jänner-Transfermarkts, dass da der Sportdirektor von Juve einen Notizzettel liegen lässt und der Spieler draufschreibt. Ich verstehe es, selbst als Fan schreibt man sich ja auch auf Notizzettel, und man in den Medien liest man, ja, 100 Millionen im Budget, okay, wir brauchen Mittelfeldspieler, einen Flügel und einen Innenverteidiger. Wen bekommen wir für diese Summe? Aber dass das ja. der Sportdirektor von Juve ähnlich so macht, hätte ich jetzt nicht geglaubt.
Ja, wobei man sagen muss, die Medien in Italien, besitzen sehr viel Kreativität. Ne? Also wenn die nichts zu schreiben haben, dann lassen sich die tollsten Geschichten aus, denken sich die tollsten Geschichten aus. Und ob das wirklich so stimmt, wie die berichten.
Aber bis jetzt ist es noch nicht ja. dementiert worden. Darum habe ich mir gedacht, wenn es ein vollkommener Schwachsinn ist, ja. würden sie es ja vermutlich gleich mal dementieren. Und das war jetzt eigentlich nicht der Fall. Aber klar, wir wissen, Italien in der Transferzeit, was da oft fantasiert wird und
ja.
Ja. ja, na klar, ist es nicht fix, dass das tatsächlich ein Paradizis-Zettel war. Vielleicht war es auch von irgendjemandem und der hat da, keine Ahnung, seine Communio-Notizen gemacht.
Ja. Ja, ja, das ist ja dieses Fantasy-Football, ist ja dieses italienische Fantacalcio, nennt sich ja, das. Ne? Das genau. ist ja dieses italienische Communio für unsere Tifosi, die uns verfolgen. Das hat der Monchi dann wahrscheinlich so gemeint. Aber wenn es wirklich stimmt, dann ist es wirklich sehr unprofessionell von Paratici und ja, erinnert schon so ein bisschen an den HSV mit der Rucksackaffäre damals. Aber ja, Juve natürlich ein wenig erfolgreicher wieder auf HSV. Wenigstens läuft es bei der alten Dame sportlich. Was man über den HSV jetzt nicht gerade sagen kann. Ne? So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel. Und zwar, wie gesagt, Lazio zu Hause gegen Juve im Stadio Olimpico, und die alte Dame schlägt die Bianco Celesti auswärts mit 2:1. Doch die Leistung der La Vecchia Signora wurde anschließend von Abwehrchef Chiellini sogar als die schlechteste der Saison eingeschätzt. Und ja, Juve fand quasi eine Stunde keine Mittel gegen das hohe Pressing Lazios und ließ es vor allem an einem sauberen Aufbauspiel missen. Erst in der letzten halben Stunde fand die alte Dame zurück ins Spiel und konnte die 3 Punkte aus dem Stadio Olimpico, wenngleich auch etwas glücklich, entführen. Allegri meinte anschließend auf der Pressekonferenz, dass es sein Fehler war, Emre Can als Regista in die Partie zu schicken, da er noch nicht das richtige Timing für diese Position besitzt. Teilst du da seine Meinung, René?
Ja, Emre Can war für mich der schlechteste Mann auf dem Feld. Also nicht nur bei dem Eigentor, sondern auch davor hat er sich den ein oder anderen großen Bock erlaubt. Er hat sich absolut nicht wohl gefühlt und mir hat er nicht gefallen. Also gut, dass da so sich so reflektiert, Allegri, und das so sieht. Also ja, also ein Spieler von der Klasse von Can hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass der so viel Anlauf braucht. Aber ja. scheinbar ist es auf dieser Position. Man hat es auch jetzt bei Milan, bei Bakayoko gesehen, da hat doch auch einige Spieler gebraucht, um hohes Level zu erreichen. Auf der 8 ist es vielleicht leichter, mal reinzurutschen. Aber scheinbar ist das jetzt noch nicht die perfekte Position für Can.
Ja. Was ich aber auch sehr stark von Simone Inzaghi fand, dass er taktisch so mutig war, Juve so früh zu pressen. Und ich weiß nicht, ob ein Pjanic, klar, er hätte vielleicht ein besseres Spiel gemacht, aber er hätte auch unheimliche Probleme bekommen, da Lazio vorne teilweise, ich habe sogar einmal 6 Leute gezählt, die da auf einmal im Zentrum gepresst haben, wo ich mir dachte, wo kommen die ganzen himmelblauen Männchen her, ne? Also
beeindruckend. Die
Roma, das war wirklich beeindruckend. Juve konnte nicht atmen und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen zu billig ist von Allegri, die Schuld nur darauf zu schieben, dass Emre Can überfordert ist auf der Position oder ob es vielleicht einfach taktisch ein Problem war, dass er vielleicht einfach hätte reagieren müssen, um vielleicht mal die Abstände zu verkürzen im Aufbauspiel, dass man eben nicht so gepresst wird. Ne? Aber ja gut, das ist halt...
Er hat ja dann noch die nötigen Akzente in Minute 70 gesetzt. Der Einwechslung vor allem von Cancelo.
Genau, das war nämlich dann seine anschließende Reaktion auf diese Offenbarung von Juve, kann man schon fast sagen.
Ja, Lazio hat dominiert.
Absolut, Lazio hat dominiert. Und ich habe auch gelesen, dass Juve hat keinen einzigen Torschuss abgegeben in der ersten Halbzeit. Und das ist seit 2004 nicht mehr vorgekommen.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Genau, so, dann wie du sagst, reagiert Massimiliano Allegri. In der 60. bringt erstmal Bernardeschi und in der 70. Cancelo. Und dann fand Juve wieder zurück ins Spiel. Für dich der Wendepunkt des Spiels?
Ja, Bernardeschi hat schon gute Ansätze gezeigt. Mhm. Und Cancelo dann vor allem, ja, für mich der entscheidende Mann und auch Man of the Match in diesem Spiel. Mhm. Hat wieder mal eindrucksvoll seine Stärken gezeigt.
Mhm. Ja, das konnte man schon beim 1-1 sehen, ne, als Sandro den Ball links außen flach in den Lauf von Bernardeschi spielt. Dieser dann Bastos erstmal düpiert und dann in die Mitte ablegt zu Dybala, der frei zum Abschluss kommt. Und Strakosha dann den Ball erstmal ja so leicht zur Seite pariert. Aber dieser Ball gelangte dann zu Cancelo und ja, der hat ihn dann ins linke Eck buxiert. Lazio in dieser Szene sehr schwach postiert, oder wie hast du die Szene wahrgenommen?
Ja, auch der Torhüter darf ihn dort nicht hinklatschen lassen. Also, ja. Nein, der muss zur Ecke rausgehen oder er hält ihn fest, aber er kann ihn nicht rechts weg auf dem frei postierten Cancelo klatschen lassen. Also, vorher sind sie schon nicht gut gestanden und dann Torhüter auch. Also, da waren einige Fehlerankettungen, die was da zum Tor geführt haben. Aber war auch gut gespielt über Bernardeschi und dann Dybala. Auch Dybala, nette Statistik von Dybala in diesem Spiel, Mr. 100%. Paolo Dybala brachte im Duell gegen Lazio 44 seiner 44 Pässe an den Mann.
Wow.
100%.
Ja, das ist stark. Also wenn
wieder alle für unsere Dybala-Hitter.
Genau, das war wichtig. Das war wichtig auf jeden Fall. Ja, bei dieser Szene, trotz alledem hätte man Dybala zustellen müssen. Aber weder Lulic und noch Lever haben sich für ihn verantwortlich gefühlt, obwohl man weiß, dass er so einen satten Abschluss hat. Ne?
Ja.
Das war auf jeden Fall auch so ein Knackpunkt. Und Cancelo, da hat er ja fast 5 Meter im Radius niemanden um sich herum. Und so stark Lazio bis dahin war, so schwach war die Raumaufteilung in dieser Situation. Aber ja, sind halt auch nur Menschen. Und bis dahin war Lazio ja wirklich auch überragend gewesen. Aber das ist dann auch wieder die Qualität von Juve, ne?
Ja, aber man muss auch sagen, man, die Chance zum beim Stand von 1-0 wieder Immobile aus 8 Metern dann den Ball da verschlänzt, würde ich mal sagen, den macht er ja von 10 Schüssen macht er den wahrscheinlich 7 oder 8 Mal, also wenn es da 2-0 steckt, kommt Juve vermutlich nicht mehr zurück. Ja. Aber er lässt die Chance aus, lässt die alte Dame leben und sie hat wieder knallhart zugestochen.
Ja,
die Juve scheint unbesiegbar zu sein. Aktuell, also echt, ich bin gespannt, wer Juve aufhalten soll.
Ja, das 2-1, symptomatisch eigentlich dann. Bastos rückt unnötigerweise aus der Abwehr raus, öffnet damit den Raum für Bernardeschi, der natürlich auch da reinstößt. Dieser bekommt unmittelbar den Pass, will dann in die Mitte zu Cancelo ablegen, welcher von Lulic umgerissen wird. Und ja, war für dich das Foul überhaupt nötig?
Das war die dümmste Szene des Spiels. Das kann ich nicht machen. Also das war es war nicht nötig, weil Bernardeschi hat noch nicht aufgesehen gehabt. Man hat ja dann gesehen, er hätte dann einfach erst 2 Sekunden später den Ball in die Mitte gebracht. Also er hätte noch genug Zeit gehabt. Er hat gerechnet, er mit dem ersten Kontakt spielt er in die Mitte. Und dann wäre er schon durchgelaufen, aber Bernardeschi hat noch einen Zwischenkontakt gebraucht und in dem Sinn war es für mich trotzdem vollkommen sinnlos. Also da kannst du den nicht so abbrennen. Das ist ja zu 1000% klar, dass das Elfmeter ist. Also was hat sich Lulic in der Szene gedacht? Also
das
war wirklich unnötig. Unbeholfen, also amateurhaft. Ja, aber sonst eigentlich starke Lulic, muss man sagen. Ja,
ja Lulic war wirklich einer der entscheidenden Hauptdarsteller so in der Schlussphase. Und wäre Cancelo durchgelaufen, hätte er am Abseits gestanden. Ne? Also wäre nichts passiert. Wie du sagst, Bernardeschi hatte den Ball gerade erst unter Kontrolle gebracht.
Ja.
Also das war wirklich total unnötig. Ja, aber insgesamt, trotz alledem, beeindruckten die Römer ganz Italien mit ihrer mutigen und aggressiven Spielweise und gehen absolut als unverdienter Verlierer vom Platz. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Simone Inzaghi umarmte jeden Spieler nach dem Schlusspfiff und lobte das Team in anschließenden PK in höchsten Tönen. Und dass er sich schon auf die nächsten Partien mit dieser Truppe freut.
Ja, klar. Du musst ja was mitnehmen aus dem Spiel. Ne? Wenn du so ein Spiel mit so einer überragenden Leistung dann so verlierst, da bist du am Boden zerstört. Die Spieler werden da in der Kabine, die Kästen zusammengeschlagen haben. Also das ist ja nach so einer Leistung mit leeren Händen dazustehen, da muss der Trainer was raussagen, was er den Spielern geben kann. Und das ist einfach die Leistung, die großartig war. Aber ich bin gespannt, ob das nicht einen Knacks geben kann, auch wenn du so ein Spiel dann auch noch verlierst. Puh. Also das, ja klar, die Leistung war überragend, aber es kann auch einen psychischen Knacks geben und vielleicht ein bisschen negativ dann wirken und nicht nur positiv, weil die Leistung halt gut war. Was auch noch krass war, Cristiano Ronaldo hat wieder mal einen Rekord aufgestellt. Er traf jetzt in den letzten 8 Auswärtsspielen in Folge, damit ist er der erste Spieler seit der Einführung der 3-Punkte-Regel, der dem das gelingt. Wieder ein Rekord, den nur Ronaldo innehat. Jetzt hat er auch in Italien schon den ein oder anderen Rekord gesammelt.
Wow. Unschlagbar, dieser Mann.
Ja.
Unschlagbar einfach. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch.
Ne? Yep.
Abschließend können wir sagen, Lazio verpasst den Champions League Spot.
Genau.
Ne? Und grüßt nun vom Platz 8, was noch bitterer ist, wenn man bedenkt, dass man einfach auf Platz 4 hätte hochrutschen können. Aber ja, das ist nun Milan. Ne? Und Juve baut den Vorsprung auf den Calcio Napoli auf 11 Punkte jetzt aus, weil die Mann von Ancelotti es im San Siro mit dem AC Milan zu tun hatten. Und ja, da haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Spiel.
Absolut.
Ja, ne? Wenn es sich gerade anbietet, denn Milan hat zu Hause im nächsten Topspiel auf den Calcio Napoli gewartet. Und ja, das Spiel ging torlos 0-0 aus, aber es war ein Unentschieden der attraktiveren Sorte, in der die Rossoneri vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten und das dominantere Team bildeten, jedoch die wenigen Großchancen nicht nutzen konnten. Aber ab der 60. Minute drehte sich die Partie und Neapel drehte immer mehr auf, Milan nur noch in der Defensive und mit viel Glück, da Napoli zahlreiche Torschüsse viel zu zentral abschloss, daher ging am Ende das Unentschieden in Ordnung. Im echten Nügen. Auffällig bei Milan war, dass nach der Auswechslung von Neuzugang Lucas Paqueta nach vorne herzlich wenig ging. René, was denkst du, wie abhängig ist diese Mailänder Mannschaft jetzt schon von dem jungen Brasilianer?
Oh, scheinbar sehr groß. Du sprichst es richtig an. Also eigentlich nach der Auswechslung von Paqueta sehr, sehr wenig nach vorne gegangen. Paqueta ist, wenn man da, er hat wieder das ein oder andere Kabinettstückchen gezeigt, technisch unfassbar stark und auch sehr spielintelligent. Er versteht sich mit Cialanolo sehr, sehr gut und hat auch wirklich mit einem einzigen Kontakt kann er da das Spiel öffnen, kann einen tödlichen Pass spielen, kann schnell Mittelfeld rein überbrücken, Gegenspieler überbrücken oder auch mit dem Lupfer, wo er da Fabian Ruiz, glaube ich, war es. Also, der hat die absolute technische Klasse bringt er da mit und er passt sich da sehr, sehr gut an die italienische Liga in so wenigen Spielen schon an. Also Gattuso hat ihn da einen atypischen Brasilianer genannt und der, was da so schnell funktioniert, das ist sehr, sehr untypisch für brasilianische Spieler und ist mit Bakayoko da echt an ein bärenstarkes Zentrale bildet er da und ja, nach vorne war es dann von Milan dann nach der Auswechslung herzlich wenig, muss man ehrlich sagen.
Ja, man merkt auch, dass er aber auch noch nicht die Fitness für 90 Minuten hat, weil er immer so wirklich, also am Anfang der zweiten Halbzeit meistens abbaut, ne? Und dann siehst du auch nicht mehr viel von ihm.
Deswegen, ja klar. Also das ist sicher für ihn sehr, sehr kräfteraubend. Wir haben es ja schon mal angesprochen, das Niveau der brasilianischen Liga und dann das Niveau der Serie A. Also da muss er vermutlich konditionell und auf körperlich noch ein bisschen was draufpacken, dass er dann 90 Minuten höchstes Level spielen kann, aber wenn man sich vorstellt, jetzt so ein kurzer Zeitraum, wo er da ist, ist das schon sehr beeindruckend, was Paqueta bis jetzt zeigt.
Ja, vor allem, ich finde, die meisten, die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt, dass der Junge einfach in jeder Situation eine Lösung parat hat, ne? Das ist ja eine enorme Kreativität oder wie du sagst, die Spielintelligenz von Paqueta, dass er einfach innerhalb kürzester Zeit Lösungen findet in den Situationen und sich auch sehr gut freiläuft. Ja. Er läuft sich sehr gut frei, ist immer anspielbar und auch das ist nicht selbstverständlich, was aber sehr einfach aussieht. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch das, was Gattuso mit seiner taktischen Intelligenz meinte, die Paqueta jetzt schon besitzt.
Genau.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar würde ich gerne auf die Defensivarbeit der beiden Clubs eingehen. Da wollte ich mal deine Meinung wissen, wie du diese gesehen hast und auch die Schlüsselduelle zwischen Calabria und Insigne. Auf der anderen Seite war es dann Mario Rui gegen Suso.
War beeindruckend. Also vor allem die beiden Duelle, die du jetzt angesprochen hast, für mich war Calabria vielleicht sogar der stärkste Spieler von Milan. Mhm. Er hat auch die meisten Duelle des Spiels gewonnen. Und Calabria hatte zusätzlich auch noch die meisten Ballabnahmen. Und wenn man bedenkt, wie stark das Insigne ist, und wir haben ihn ja beide auch in unsere Top 11 gewählt des Herbstes, und Insigne hat ja überhaupt keinen Auftrag in dem Spiel. Also der war ja komplett abgemeldet. Und das war jetzt für mich so jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also das, dass Calabria da so stark gegen so einen absoluten Topmann. Ich habe auch in diversen, in sehr vielen Foren gelesen, alle haben Conti da gefordert und Calabria muss raus. Aber Calabria hat jetzt schon eindrucksvoll gezeigt, dass Milan da echt zwei gleichwertige Spieler hat für diese Position und da wird sehr interessant, wer sich da am Ende dann auch durchsetzt. Also Calabria war sehr, sehr stark und dann, wie du eben auch schon angesprochen hast, hatte auch Suso ehrlicherweise auf der anderen Seite gegen Rui ähnliche Probleme. Also auch Rui. Ja. Sehr, sehr gut in den Zweikämpfen drin, hat Suso sehr früh gestört. Er konnte nie eigentlich auf seinen starken linken Fuß dann in die Mitte ziehen. Teilweise haben sie ihn gedoppelt. Es war die Außenverteidiger sehr, sehr stark von beiden Vereinen, aber wir haben auch die Innenverteidigungsreihen. Es waren so die Prunkstücke, war die Defensive in beiden Reihen. Über Koulibaly haben wir schon hunderte Male gesprochen, wie stark dieser ist. Und vor auch Gattuso hat ihn hervorgehoben in der Pressekonferenz und er hat auch gesagt, die Milan-Fans, das sind Fans, die würdigen auch so einen klasse Spieler und es wird da sicher keine rassistischen Gesänge quasi gegen Koulibaly geben, weil das ist ein bisschen befürchtet worden quasi, weil ja das beim letzten Gastspiel in Mailand ein bisschen anders war gegen Inter. Und Koulibaly hat es auch wieder eindrucksvoll gezeigt. Und jetzt auch ein Mann, der ein bisschen mehr im Hintergrund gewesen ist in den letzten Wochen und Monaten und das war für mich Matteo Musaccio, der sehr, sehr stark war, der 100% seiner Zweikämpfe und 100% seiner Luftduelle gewonnen hat. Also Musaccio war ein richtiger Leader. Also so, wow, habe ich Musaccio jetzt in den letzten Wochen, Monaten gar nicht gesehen. Es wirkt echt so, wie wenn sich Milan defensiv so stabilisiert hat, dass es vollkommen egal ist, ob ein Zapata mit einem Abate in der Innenverteidigung spielt oder ein Romagnoli mit Musaccio, sondern das defensive Verständnis, also das ist auch das, auf das Gattuso Wert legt, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das ist anfangs von der Saison hat Milan in jedem Spiel ein Tor kassiert. Ja. Man muss jetzt auch bedenken, Milans Defensive war in den ersten 12 Spieltagen so wackelig, da haben sie in die ersten haben sie nur ein einziges Spiel gehabt, das kein Gegentor kassiert hat. Und jetzt haben sie aber in den letzten 9 Spielen 5-mal zu 0 gespielt und nur 4 Gegentore. Also man muss da jetzt die zweite Hälfte, da haben sie sich defensiv so stark präsentiert und Napoli ohnehin wirklich, also in der Defensive, ja klar, mit dem Koulibaly und auch Albiol und Malquid, muss ich auch sagen, dass die jetzt einen Goulam und einen Hisse rausgespielt haben, die beiden. Also eigentlich waren die nur Backups. Für mich die Defensivreihen sehr beeindruckend und auch Romagnoli mit einer sehr guten Leistung.
Ja, absolut. Da bin ich absolut bei dir. Musaccio hat mich auch sehr, sehr überrascht, dass er so stark war. Und wie du sagst, das ist ganz klar die Handschrift von Gattuso. Weil viele sagen, er hat keine Spielidee. Das, allein dieser Satz, er hat keine Spielidee, ist dann schon frech, wenn man einfach diese defensive Ordnung einfach ignoriert. Weil das ist Gattusos Handschrift. Ne?
Da hast du heuer schon mal gesehen, dass Napoli aus dem Spiel zu so wenigen Torchancen kommt. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Napoli ist gefährlich worden aus der zweiten Reihe. Zielinski war bärenstark, aber wenn der aus der zweiten Reihe abgeschlossen hat. Aber die sind kaum zu Torchancen aus dem Spiel herausgekommen. Das war gerade mal Milik, der im 16er mal mit seinem strammen Schuss mal da zum Abschluss gekommen ist, aber sonst hat sich Neapel kaum Torchancen herausspielen. Und da muss man schon sagen, das ist eben, wie du sagst, Gattusos Handschrift. Ja. Auch also defensiv so eine Stabilität da zu formen.
Das gegen Neapel, die ihre kompletten Fantastic Four da am Start hatten mit Lorenzo Insigne, Milik, Mertens und Callejon.
Genau. Ja?
Also das musst du erstmal machen. Das ist definitiv erwähnenswert und auch lobenswert. So, liebe Tifosi, dann machen wir nochmal eine kleine Unterbrechung, weil wir uns hier wirklich verlieren in unserem Wahn über die Serie A und alles. Wir sind wirklich in unserer Leidenschaft drin und deswegen merken wir manchmal nicht, wie viel wir reden. Deswegen machen wir jetzt nochmal eine kleine Unterbrechung und nach der Pause geht's dann weiter mit dem Spiel Milan gegen Neapel, weil da gibt es noch einiges, was wir besprechen möchten. Also, bis gleich bei Calcio Siamo Noi auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de und wir wollen mit der Partie Milan gegen Neapel weitermachen. Und da gab es eine strittige Szene und zwar hat Neapels Fabian Ruiz gegen Ende die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Daniele Doveri erhalten und ist daher die nächste Partie gesperrt. René, war die Entscheidung für dich gerechtfertigt?
Nein, Ruiz kannst du nicht rausschicken. Also man hat es dann in der Zeitlupe auch nochmal gesehen, er knallt ihn dann eigentlich, die Distanz ist auch nicht groß genug, da eher so an die Brust. Er zieht da die Schulter ein bisschen nach innen. Also nein. Also ich denke mal, okay, wenn er die Szene jetzt so wahrgenommen hat, aber es ist trotzdem eine spielentscheidende Szene, wenn du ein Spiel ausschließt. Und ich frage mich da ab und zu, wo ist da der Videoassistent? Da kann ich den für die 3 Spiele drauflassen und Neapel, glaube ich, hat auch nächste Woche ein schweres Spiel. Ich glaube sogar gegen Sampdoria und da wäre er in Ruiz sicher wichtig gewesen. Und der Spieler fehlt jetzt einfach nur, weil er ihn da ausschließt wegen angeblichen zweiten Karte. Ich meine, das waren ja beide Male Handspieler. Die erste war verdient, die gelbe. Na klar, weil da stoppt er den Ball mit der Hand und hindert Bakayoko und weiterlaufen. Aber die zweite war für mich ehrlich gesagt ein Witz.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Wofür haben wir diesen Videobeweis, wenn er nicht angewendet wird? Also da kann ich den Unmut der Neapel-Fans absolut verstehen. Das ist für mich einfach ein No-Go und ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch logisches Denken. Ich habe eine spielentscheidende Szene, er gibt gelb-rot, lass es doch nochmal prüfen. Aber er war sich anscheinend sogar seiner Sache sicher.
Ja, scheinbar. Hat sich gedacht, läuft eh nur mehr noch 3 Minuten. Ja, aber das hat mit dem nichts zu tun, dass der Spieler am nächsten Spiel fehlt, dann auch noch
zusätzlich. Ja, das hat der Signore Doveri anscheinend einfach mal nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, genau.
Naja, ja gut, aber die italienischen Schiris sind auch wirklich ja, haben nicht gerade den besten Ruf auf dem Rest des Planeten, würde ich mal vorsichtig andeuten. Ja, dann kommen wir zu einer anderen Personalie. Und zwar die von Krzysztof Robocop Piontek. Denn, ja, der Pole wurde von Gattuso mit Robocop verglichen, weil er anscheinend nicht so redefreudig ist, aber so hart wie eine Maschine arbeitet, meinte er. Und die Medien haben das natürlich direkt übernommen. Jeder nennt ihn nur noch Robocop.
Das ist aber mal ein netter Spitzname, würde ich sagen. Ich will mich
doch ja,
Robocop essen.
Robocop ist geil.
Ja, finde ich auch geil, cool.
Ja, ne? Und er sieht auch aus wie Robocop. Jetzt mal ganz im Ernst. Er hat voll das kantige Gesicht.
Ja, echt. Ja, Gattuso hat schon wieder den nächsten Vergleich. Also er nennt ihn ja jetzt, er sagt, er spielt wie Jontal Thomasson. Es werden mal alle wieder nur mit der Thomasson nennen. Ja, also der bleibt da nicht verschont.
Ja, genau. Wobei der Vergleich mit Jontal Thomasson, ich hoffe, dass er nicht in dieselben Fußstapfen tritt, weil der ja eigentlich nie so richtiger Stammspieler bei uns war, ne?
Aber da war ein bisschen andere Stürmer neben ihm, muss man doch ehrlich
sagen. Bisschen, ja.
Da war eine ganz andere Kaliber im Kader.
Ja, da hast du recht, das war schon ein anderer Kaliber, das stimmt. Auf jeden Fall hat Gattuso den Polen schon für seine enorme Physis gelobt. Und wie du selber sagst, er hat ihn auch mit Jondal Thomasson verglichen. Und in der heutigen Zeit ist es dann doch schon ein Kompliment, kann man sagen. Und, auf jeden Fall. Ja. Jetzt wollte ich mal hören, wie fandest du seinen ersten Auftritt in Rot-Schwarz?
Ich fand, er hat in den ersten Minuten, die er gespielt hat, schon mehr Feuer ausgestrahlt als Gonzalo Higuain in den gesamten 6 Monaten zuvor.
Tschüss! Also, Aussage, das ist eine Aussage.
Man muss sehen, also der blutet für dieses Trikot, für den ist es eine mega Ehre, so ist mir das so vorgekommen. Man hat schon gesehen, wie der mit einer Freude, mit einer Aggressivität, mit einer breiten Brust, mit so viel Stolz in das Spiel geht, dass er da jetzt quasi für Milan auflaufen darf. Und bei Higuain war es halt oft so langweilig, herumgetrappt. Ja, genau. Ja. Ich bekomme ja sowieso keine Flanke und erarbeiten will ich mir eigentlich auch nichts. Und so hat ein bisschen Higuain gewirkt und ich meine es wirklich nur die ersten Eindrücke und dort wirklich. Piontek ist, hat gute Laufwege, ist schön in die Tiefe gestochen, ist da die weiten Wege gegangen. Er ist sich dann nicht zu schade, um die Bälle zu raufen, um auch dreckig zu spielen, also man wird sehen, wie er sich einfügt, also vielleicht spielt er jetzt in der Coppa schon unter der Woche Stamm, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf ihn, muss ich sagen, und seine Anlagen, seine Physis, seine körperlichen Stärken, das passt eigentlich deutlich besser zum Milan als wie die Anlagen von Gonzalo Higuain und man wird sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Also auf dem Papier würde er sehr gut zu Milan passen, aber klar, er hat erst 6 sehr gute Monate in Italien gehabt und das muss er natürlich jetzt beim Verein leisten, wo das Trikot natürlich um einiges schwerer ist als das von Genua. Ja. Aber er macht einen sehr guten Eindruck.
Ja, ja, ich fand auch, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Milan nach Standards absolut schlecht ist einfach. Also
ich glaube, die schlechteste Mannschaft der Liga, oder? Hab's doch nicht zur Statistik mal gebracht.
Kann gut sein, dass wir sogar die schlechteste Mannschaft sind, will ich gar nicht abstreiten. Aber diese eine Ecke, wo er dann im 16er war, hat er wenigstens schon mal in der Luft etwas Unruhe verbreiten können. Ich meine, war das nicht sogar, als Moussakio so gefährlich zum Abschluss kam, dass er das vorige Luftduell...
Ja, du musst jetzt auch sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es gibt jetzt nicht mehr einen einzigen Zielspieler mit Bakker, der stark ist in der Luft, sondern es sind jetzt mittlerweile schon 2 Spieler. Und wenn dann ein Caldara oder ein Zapata in der Innenverteidigung spielen, dann sind es schon mehrere Spieler. Und dann wird es natürlich auch für die Defensive um einiges schwieriger, als wenn ich mich nur auf einen einzigen kopfballstarken Spieler fokussieren muss. Und er ist prädestiniert für starkes Kopfballspiel, hat alles, was ein starker Kopfballspieler braucht, und das hat er auch eindrucksvoll bei Genua unter Beweis gestellt. Also das ist ein Kopfballmonster.
Ja, absolut, absolut. Ja, und dann im Sommer wird dann noch Milinkovic-Savic dazustoßen, dann sind wir gut aufgestellt, oder?
Ja, wenn da das Financial Fairplay nicht wäre. Aber scheinbar gibt es ja da gibt es ja da Vereine, die bereit wären für KSC, keine Ahnung, 40, 50 Millionen Euro zu bieten. Was man da so hört aus England, also sollten da die Summen ungefähr stimmen und Savic's Preis ein bisschen runtergehen, wäre der vielleicht mit weniger Aufpreis dann zu holen, dann hättest du ein zusätzliches Kopfballmonster, ja.
Genau. Ja, absolut. Aber ich glaube, da sind auch so viele dran. Das war jetzt auch eher scherzhaft
gemeint. Ja, ja, klar. Ja. Aber er wird eben immer wieder genannt. Und darum ist es klar, dass das immer wieder Thema sein wird. Das wird uns über die nächsten Wochen, Monate immer wieder begleiten, dieses Thema.
Genau. So, René, wir haben uns wirklich wieder den Mund fuselig gelabert. Ne?
Ja, ja, da sind wir gut.
Sind wir gut drin. Wir sind da richtig gut. Ne? Und jetzt mit einem Gast im Podcast wird es dann natürlich richtig eng. Deswegen schließen wir das Milan-Spiel ab. Wir haben alle Top-Spiele durch und gehen jetzt zu den übrigen Ergebnissen im Überblick. Und ja, fangen wir an mit Sassuolo. Sassuolo schlägt in Spiel 1 nach der Ära. Kevin Prinz Boateng, Cagliari souverän mit 3:0. Sampdoria Genua haut Udine mit 4:0 aus dem Stadio Luigi Ferrari. Der Vater aller Serie A-Stürmer Quagliarella erzielt einen Doppelpack plus Vorlage. René, holt der alte Mann jetzt die Torjägerkanone dieses Jahr oder was ist da los? Ich meine, Cristiano Ronaldo hat er ja schon überholt. Ne? Von den Scorerpunkten her hat Ronaldo 21 und Quagliarella nun 22.
Ich hau jetzt einen raus und sag, Quagliarella wird Torschützenkönig.
Tschüss!
Auch mit einer Begründung. Ich glaube, dass Juve sich in der Meisterschaft erlauben kann, im Frühjahr CR7 das ein oder andere Mal für das große Ziel Champions League zu schonen. Ja. Und wenn er da vielleicht 4-5 Spiele weniger hat wie Quagliarella und Quagliarella die Quote so weiterführt, dann kann sich Quagliarella da doch vielleicht ganz eng vor Cristiano Ronaldo einordnen. Und Quagliarella ist in einer absoluten Überform. Also er hat jetzt den Uraltrekord von Battistuta auch eingestellt. Also Quagliarella führt die Torschützenliste mit 16 Toren an. Er ist, ja, wir beide fordern ja auch die Nominierung fürs Nationalteam für Quagliarella.
Italien Mancini kommt war Meinung im Stadion. Mancini war im Stadion. Er hat sich den angeschaut.
Er kommt an ihn nicht vorbei. Klar ist das kein Mann, wo du jetzt sagen kannst, okay, mit dem Spieler wird jetzt noch Europameisterschaft und dann Weltmeisterschaft, aber Italien muss sich auch mal für solche Dinge erstmal qualifizieren und da wäre es halt nett, wenn du einen Stürmer hast, der so trifft wie Quagliarella. Mhm. Also Hut ab vor dieser Leistung in diesem Alter und ja, beeindruckend.
Ja, absolut. 16 Saisontore, 6 Vorlagen auf dem Konto, das ist mehr als beeindruckend und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Quagliarella auch noch nebenbei ist unter den Topscorern der Top 5 liegen mittlerweile auf Platz 4. Nur Messi, Mbappé und Salah sind knapp vor ihm. Und Quagliarella ist da schon auf Platz 4 mit 16 Toren und 6 Assists. Ja, genau.
Passt. Hashtag old but gold, würde ich sagen.
Genau.
Gut, dann machen wir weiter. Tabellenschlusslich. Chievo Verona verliert in einer sehr strittigen Partie mit sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen knapp mit 3:4 gegen die Fiorentina. Ja, da ist der Tabellenletzte etwas benachteiligt worden, aber wenn wir jetzt darüber auch noch reden, dann springen wir komplett den Rahmen. Aber schaut euch die Highlights nochmal an. Dann, Bologna. Der FC Bologna verliert im Kellerduell gegen Frosinone mit 0:4. Und das im eigenen Stadion, was das Ende von Trainer Pippo Inzaghi bedeutet hat. Und da soll schon ein neuer Mann in den Startlöchern stehen, René.
Ja, Mihailovic, gerade vor einer halben Stunde offiziell gemacht worden. Mihailovic, jetzt der neue Trainer von Bologna. Nächste Woche geht's auswärts gegen Inter. Hat er gleich einen netten Einstieg, aber auch wenig zu verlieren.
Oh ja, und für Inter wird es eine schwierige Partie auf jeden Fall, weil man weiß ja, wie das ist. Nach einem Trainerwechsel sind die Mannschaften immer sehr gefährlich zu bespielen, ne?
Ja.
Gut, dann kommen wir zur letzten Partie. Parma verliert nach einer 2:0 Führung gegen Spal Ferrara mit 3:2.
Wow. Ja, in Gläser mit 2 Toren und dann zu Hause da das aus der Hand zu geben. Puh. Ja. Und man muss auch jetzt sagen, Empoli, wir sind ja top aktuell. Empoli spielt gerade gegen Genua und da steht es nach 68 Minuten 1:1, also nur so nebenbei. Das haben wir natürlich auch noch für euch parat.
Perfekt, René. So wünsche ich mir das von meinem Serie A-Experten. Und dann können wir nun diesen Podcast summen. Aber du willst dich wahrscheinlich vorher noch bedanken.
Ja, genau. Natürlich. Bei unseren Kooperations. Ja, genau. Vielen, vielen Dank für die Kooperation bei Milan Total, Milan Total TV, Italian Football Deutsch und vor allem auch AC Milan Kompakt. Schaut bei den Seiten vorbei. Gerne auch können uns auch andere Seiten anschreiben für Kooperationen. Wir sind immer auf der Suche und freuen uns über jeglichen Beitrag, den wir gemeinsam leisten können, um den italienischen Fußball voranzubringen.
Genau, sehr schön hast du das gesagt. Und noch eine weitere gute Nachricht für euch. Wir können noch nicht genau den zeitlichen Rahmen voraussagen, aber es dauert nicht mehr lange, dann könnt ihr unseren Podcast auch auf Spotify euch anhören. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Nachricht für alle
Mega.
Beteiligten.
Mega, auch für uns. Also ich freue mich total. Also echt super.
Ja, ich auch, weil ich habe Spotify auch auf dem Handy und deswegen, das hat mich dann schon genervt, immer diese Umwege zu machen, für an unseren Podcast ranzukommen. Ne?
Ja.
Das ist wirklich eine coole Sache. Und ich denke mal, dass, ja, eigentlich hat fast jeder Spotify heutzutage. Das ist
genau.
Wirklich eine tolle Nachricht und ich habe mich sehr darüber und gefreut.
Ihr könnt euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf mega, mega coole Gäste auch freuen. Wir wollen auch nicht so viel vorwegnehmen, aber ja, da wird was kommen und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich würde das
genau.
Sicher.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, vor allem keine Mühen.
Ja, Mühen, eher Mühen.
Genau, eher Mühen. Gut, René, danke, dass du wieder dabei warst. Hat Spaß gemacht und
absolut.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste oder wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit in der neuen Woche, viel Spaß, einen guten Start und ja, dann vor allem auch die Koppa steht an, ne? Dienstag, Mittwoch ist Koppa-Zeit.
Ja, genau. Und wow, nächste Woche dann auch wieder sehr, sehr interessante Spiele, wo wir uns dann schon wieder ganz besonders freuen.
Jawohl, so muss das sein. Alles klar, liebe Tifosi, dann bis zum nächsten Mal bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Ciao.
Ciao.
Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.